Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS. DRS3 Fokus.
Willkommen hier im Fokus am Montagabend. Am Mikrofon ist Sabine Lüthi. Mein Gast heute Abend, der heisst Rolf Maybach. Er ist Kinderarzt in Haiti. Ein Land, wo vor knapp einem Jahr ein Erdbeben eine Viertelmillion Menschen getötet hat. Ein Land, wo zurzeit Cholera wütet. Ein Land, wo gerade unruhige Wahlen stattgefunden haben. Morgen erwarten wir übrigens die ersten Resultate. Ein Land auch, wo regelmässig von Wirbelstürmen verwüstet wird. Und mitten in dem Land, wo von einer Katastrophe in die nächste schlittert, leben und arbeiten sie. Rolf Maybach, und zwar im Albert-Schweitzer-Spital, zuletzt als Leiter. Ganz herzlich willkommen hier bei uns im Fokus. Ich habe vorhin Cholera angesprochen in Haiti, die jüngste Katastrophe. Was wissen Sie, was sind die neuesten Informationen aus Ihrem, in Anführungszeichen, Spital?
Cholera hat im Moment das ganze Land erfasst, schon seit einiger Zeit. Aktuell berichten wir über 80'000 Erkrankte und mehr als 1'800 Tote. Die Zahl erhöht sich natürlich jeden Tag. In unserem Tal, im Artibonit-Tal, wo die Krankheit ja eigentlich ausgebrochen ist, sind die Zahlen ein bisschen rückläufig. Aber es kommen jetzt Patienten aus den Bergen und die sind sehr viel schwerer krank, weil das sind sehr viel ärmere Leute und die sind zum Teil, haben die auch keine Transportmöglichkeiten. Die Leute haben Angst, Cholera-Patienten zu transportieren. Die werden also zum Teil auf die Türen, die hängen Türen aus von ihren Häusern und tun ihre Kranken über 8 und 10 Stunden von den Bergen oben abtragen ins Spital. Also das ist die Situation. Ein bisschen weniger, aber sehr viel schwerer kranke Leute. Und Kinder natürlich auch.
Das wollte ich gerade fragen. Ja. Wer ist denn vor allem betroffen? Cholera vielleicht ganz kurz.
Am Anfang war es ja so, dass vor allem Männer aus den Reisfeldern, ja, Cholera ist in den Reisfeldern ausgebrochen, man konnte keinen feststellen in den Reisfeldern. Und das waren Männer und nachher Erwachsene vorwiegend und dann immer mehr auch Kinder. Aber Kinder sind relativ spät gekommen, aber jetzt sind natürlich Kinder und die sind natürlich auch immer sehr schwer krank oder sehr rasch ausgerechnet und sterben ja dann auch an dieser Ausrechnung, wenn man nicht rasch interveniert.
Ist das ein Problem, das man eigentlich mit Flüssigkeit in den Griff bekämmt?
Das ist richtig, oder? Cholera ist an und für sich eine Krankheit, die man gut behandeln kann, wenn man früh genug ist und rasch. Man muss einfach rasch reagieren. Oder es braucht Infusionen meistens bei den schwerkranken Leuten, aber dann sehr grosse Mengen. Also das kann 10 bis 20 Liter pro Tag ausmachen. Die Durchfälle sind so profus, dass man einfach muss die Möglichkeiten haben. Also wir brauchen aktuell etwa 300 Liter Ringerlaktat pro Tag.
Das ist Lösung, also das ist Flüssigkeit.
Das sind Infusionslösungen, ja.
Wie ist denn die Situation in Ihrem Spital, also in dem Albert-Schweitzer-Spital?
Es ist so, wir haben, meine Nachfolgerin hat gerade sofort die Situation erkannt. Sie hat in 24 Stunden schon die Diagnose gehabt, die bakteriologische Diagnose, Vibrio cholerae O. Eis, das ist der gefährlichste
Cholera-Keim,
ja. Und sie hat dann sofort geschaltet und gesehen, da muss man eigentlich ein zweites Spital eröffnen, damit man das Referenzspital, wo wir ja sind, oder, nicht versucht. Und sie hat das sofort gemacht. Also eigentlich 2 Abteilungen für Kinder und für Erwachsene. Und alle Patienten, die ins Spital kommen, werden zuerst screenet, ob sie nicht doch eine Cholera könnten haben und dann sofort isoliert und eben sofort auch behandelt.
Sie haben das jetzt gerade angetönt, Ihre Nachfolgerin, Sie sind nicht mehr Leiter vom Albert-Schweitzer-Spital, Sie haben das die letzten 2 Jahre gemacht, sind aber schon seit manchen Jahren, seit 1996, dort tätig immer wieder. Jetzt haben Sie das aufgegeben, Sie sind aber immer noch aktiv dort, werden auch wieder dort arbeiten, einfach nicht mehr als Leiter, das zur Information. Ihre Nachfolgerin managt jetzt die Krise, die akute Epidemie, Sie sind da in der Schweiz über die Viertige. Wie geht das Ihnen? Ist es für Sie schwierig, da zu sein und zu wissen,
ich habe das natürlich sehr genau beobachtet. Ich bin jeden Tag mit ihr mehrmals in Kontakt und es ist natürlich sehr schön gewesen, festzustellen, dass sie das eigentlich mindestens so gut, wenn nicht besser macht mit jugendlichem Elan, oder? Das ist für sie die erste Katastrophe, für mich wäre es etwa die dritte oder die vierte, oder? Und das ist klar, es ist dann nicht mehr das Gleiche, oder?
Ist man
dann abgehärtet? Und darum bin ich kann da viel mehr machen, oder? Ich habe nicht weniger zu tun, wenn ich da arbeite für das Hôpital Albert Schweizer als im Spital selber, aber ich kann es besser machen, oder?
Ist man dann abgehärtet? Sie haben vorhin gesagt, nach drei Katastrophen ist es nicht mehr das Gleiche für Ihre Nachfolgerin, die erste. Was ist denn anders?
Ich glaube nicht, dass man abgehärtet ist, aber man ist vielleicht nicht mehr ganz so, so angespannt oder so, dass man es vielleicht, ja, vielleicht, ich kann nicht sagen, nicht so ernst nimmt, aber es ist vielleicht, ich denke, es ist gut, wenn jemand mit neuem Elan dahinter geht, oder? Das dünkt mich wichtig, ja.
Was bedeutet Ihnen das Spital, wo Sie jetzt so manches Jahr schon Zeit und Kraft und Nerven investiert haben und auch viel Geld, das Sie ja sammeln für das Spital? Was bedeutet Ihnen das?
Ja, ich denke, das ist eine Art eine ansteckende Krankheit, oder? Das ist wie ein Virus, das einem irgendeinmal einmal gepackt hat, wie mich der afrikanische Virus vor vielen, vielen Jahren mal gepackt hat. Und Haiti ist ja auch, hat viel mit Afrika zu tun. Und das ist eine lebenslange Krankheit. Also da kommt man nicht weg, oder? Das ist ganz klar.
Also das Spital?
Ich glaube, das bringt auch nichts. Ich habe mich natürlich nie verabschiedet vom Spital. Ich will ja im Januar wieder dort sein und weiterarbeiten, oder?
Also das Spital, wenn ich es jetzt richtig interpretiere, das ist wie eine Art Sucht für Sie oder eine Krankheit. Da können Sie wie nicht loslassen auch.
Loslassen habe ich ja jetzt schon können, sonst hätte ich ja nicht eine Nachfolgerin, oder? Also das von dem her ist es schon, es geht einfach ums Spital, es geht nicht um mich als Person, oder? Ich probiere die bestmöglichsten Lösungen für das Spital zu finden. Und das ist, man sollte ja immer dann aufhören, wenn es am schönsten ist, bei einer Aufgabe. Und dann kommt es gut, dann findet man auch die besten Nachfolger, oder?
Das ist Ihnen jetzt hoffentlich gelungen. Mich nimmt das Wunder, so ein bisschen den Alltag, den Arbeitsalltag in so einem Spital, jetzt abgesehen von diesen grossen Katastrophen, die wir vorhin auch da angetönt haben, Erdbeben, Wirbelstürme, jetzt die Cholera. Ich stelle mir vor, jetzt im Vergleich zum Schweizer Spital gibt es keinen Normalbetrieb, sagen wir das. Was bedeutet das tatsächlich in Ihrem Arbeitsalltag? Ist das immer am Limit arbeiten? Ist das immer improvisieren an einem Ort wie Haiti?
Es ist sehr viel improvisieren, es ist sehr viel auch intuitiv, aber das ist während der Katastrophen eigentlich, oder? Und dort sieht man auch, dass wahrscheinlich die guten Entscheidungen, die sind auch intuitiv. Die kommen aus dem Bauch raus, werden nachher kontrolliert durch Vernunft natürlich und auch modifiziert. Im Alltag ist es natürlich anders. Dort ist eigentlich unser Ablauf im Spital sehr gut strukturiert. Also anders als bei anderen haitianischen Spitälern, das tun nicht immer wieder die Haitianer oder die Amerikaner und manchmal die Schweizer, dass wir wirklich am 7. Punkt anfangen mit dem Morgenrapport. Das ist eine Fortbildung, wo wir jeden Tag eine Stunde haben. Das haben wir eingeführt und das wird knallhart durchgezogen und das sind meistens Haitianer, die das machen. Aber ich fange immer an mit einem kreolischen Proverb, also mit einem Zitat.
Sprichwort.
Mit einem Sprichwort, ja. Und damit hole ich eigentlich die Haitianer ab. Die verwachen dann richtig und dann gibt es eine kurze, intensive und manchmal sehr heftige Diskussion, weil die Sprichwörter sind wunderbar und spiegeln eigentlich auch Kultur von Haiti wieder. Und das ist dann unser Einstieg und dann sind wir alle wach und dann geht es weiter und dann kommt natürlich die tägliche Arbeit auf den Abteilungen und Visiten, Notfall und alles drum und dran. Ich mache sehr viel Ultraschall, ich bin einer von denen, die die Ultraschalluntersuchungen, wir haben das auch eingeführt im Spital vor vielen Jahren. Und das ist so der Ablauf, ja.
Mit was für Problemen kämpfen Sie denn dort am häufigsten? Ist das irgendwie das Material oder Zuverlässigkeit, Pünktlichkeit? Wie muss man sich das vorstellen?
Es ist natürlich alles ein bisschen miteinander. Also Pünktlichkeit ist eigentlich kein Problem mehr, weil niemand will das Zitat, will das Sprichwort verpassen am Morgen, weil das ist eigentlich, alle wollen das wissen, was bringt er jetzt heute und das ist eigentlich das Schöne daran. Aber Material, natürlich haben wir Transportprobleme, es ist ja das Drittweltland, das ist sicher, wir haben da hin und wieder Probleme mit Medikamenten, vor allem, wir haben ganz wenige Medikamente, die vom Staat Präparat bekommen gegen Tuberkulose. Tuberkulose ist eines der häufigsten Krankheiten in Haiti, ausser HIV/AIDS. Und da haben wir ein Lieferproblem, weil wir dort selber nicht viel bestimmen können. Aber im Allgemeinen sind wir eigentlich gut dran. Ja.
Das heisst, wenn ich das so interpretiere, das Spital läuft relativ rund, wenn jetzt nicht gerade eine grosse Katastrophe wieder im Anzug ist oder durch war oder gerade vorbei ist.
Ich denke schon. Wir haben eigentlich auch in der Katastrophe natürlich einen Haufen können üben. Also was dann einfach enorme Materialbedarf angeht. Oder was wir immer Mühe haben, sind zum Beispiel Schmerzmittel, Betäubungsmittel, weil da will der haitianische Staat, dass wir die im Land selber beschaffen. Man könnte das auch begreifen, aber das sind dann zum Teil horrende Preise, die wir nicht können zahlen. Also da gibt es Probleme, die natürlich nach dem Erdbeben eben haben wir das einfach können einführen, weil dann war überhaupt keine Kontrolle mehr gewesen. Und wir sind froh gewesen, dass wir dann unsere Stöcke können auffüllen, oder? Und wirklich gut arbeiten und genug Material haben. Das unterscheidet uns auch von Regierungsspitälern, die immer am Anschlag sind mit dem Material. Dass wir haben gute Leute, die einfach voraus schauen, oder? Die Haitianer können nicht so gut vorausplanen, oder? Und darum muss man das immer ein bisschen nachhelfen, oder?
Haiti ist ein bitterarmes Land. Sie haben das auch schon angetönt. Ich habe gelesen, dass die meisten Menschen von einem Dollar am Tag leben müssen. Sie sind seit Jahren, haben wir jetzt vorher gesagt, Kinderarzt in Haiti. Und im Moment sind sie in der Schweiz. Und wir reden jetzt dann gerade über die allergrößte Katastrophe, die es gegeben hat in dem geschüttelten, von Krisenfällen geschüttelten Land. Das war das Erdbeben. Das ist knapp ein Jahr her, jetzt am 12. Januar. Die meisten von uns mögen sich sehr gut noch an die Bilder erinnern. Auch. Sie haben einmal im Interview gesagt, Rolf Maybach, das sei die schwierigste Zeit gewesen überhaupt in ihrem Leben. Wir spielen jetzt einen ersten Musikwunsch und reden nachher über die Zeit. Ihren ersten Musikwunsch kommt von einem Haitianer, ganz einen berühmten, der Wycliffe Jean heisst er, fast Präsidentschaftskandidat. Welches Stück haben Sie von ihm mitgebracht?
Wir haben das Stück «Nouveau Arrivé», also wir sind angekommen. Es ist eigentlich ein Klagelied. Es fängt das Klagelied an über das Elend, über die schwierige Situation von Haiti. Aber es geht dann weit darüber aus und kommt eigentlich in eine Aufforderung oder in ein Ad-Haitianer, dass sie über die schwierige Situation herauswachsen, dass sie sich erinnern an die grossartige Kultur, an ihre Sprache und eigentlich aus dieser Krise eine Art Wiederaufstehung machen. Und das ist etwas ganz Gewaltiges. Der Wycliffe Jean ist mir natürlich auch als sehr sozialer Mensch. Er hat einen Haufen Projekte in Haiti, Kinderheim und so weiter, sehr nach. Und das ist eigentlich ganz Haiti, was sie jetzt gehört.
Moi, pap, j'oublie, toi, septembre. Se jou papa m te mouri. Apre sa pandan m tap dormi. Mwen te fè yon vision. Li te vin pala avèk mwen li ti Wycliffe. Mission fè komanse. Fòk ou pale a jenès yo nan lang payo. Se lè sa mirak lan komanse.
Sa ki avè gade yo wè. Sa ki bebe gade yo pale. Avec yo di yo pare men sa yo e. Bebe di yo pare men jo a pale. Mwen pap jamblie lem te l'école. Anglais te lou, mwen te pale kreyol. Lem te fek vini aux États-Unis. Yo te relem boat people go back to your country. Mwen pap jamblie matan Georgette. Ti pa kouzem yo te tire nou stran. Maman te dim, revanche te pou bon Dieu. Se lè sa mwen chanje musique, mwen te ekri an ki te dim. A yele, yele, yele. Bigan kwe yo, si yo di non pa prive. Lè yon pot ferme, je lè sa yon lot ouve. Peyi met seche, me la plu gen pou l'ton. Pa gen rezon pou n'fizye Gade garçon vle toune fi Gade fi vle toune garçon Li semble tout moun blye
Prophétie, prophète, n'a t'es pas lé. Pétionville, paré, mais n'est pas pour. N'est pas pour, paré, mais n'est pas des bouquets. N'est pas des bouquets, yo viva, n'est si des soleil. Mes amis, d'imprôté, violence, la pralé. Yelé, yelé, yelé. Non pas privé, n'ayons pas de fermé. C'est les ailes, on l'a pas ouvert. Pays même séché. C'est les ailes la plus mal tombée. Qu'un jour, non, qu'il faut nous arriver. Oh, God, dans des ciels, allez avec mon Dieu. Aïe, Seigneur, ce nom est qu'à couper con. Levez du feu en l'air. Levez mes noms en l'air. Soufflez la paix.
Aidez chanter, aidez chanter.
Papa, dis-nous un petit verset, papa, m'te conduit avant de terminer le service là. Même Jean-Maurice, t'es levé ses bras dans deux heures. C'est quoi sa petite bon Dieu on va lever. Mon oncle, mon oncle, au côté noyé.
Starke Musik aus Haiti ist das, der Wycliffe Jean, auf Wunsch von meinem heutigen Gast hier im Fokus auf DRS3. Das ist der Rolf Maybach, Kinderarzt in Haiti. Herr Maybach, vor knapp einem Jahr war das gigantische, grosse Erdbeben. 250'000 Menschen sind gestorben. Sie sind, wo das passiert ist, gerade in der Schweiz gewesen, ferienhalber. Das war auch nach Neujahr gewesen, also am 12. Januar. Sie sind dann aber gerade sofort runtergefahren, heimgefahren nach Haiti in ihr Spital. Und ich habe jetzt aus dem Archiv ein paar Töne von unseren damaligen Nachrichtensendungen zusammengeschnitten, rausgesucht. Und ich würde gerne schnell mit Ihnen reinhören, wie das tönt hat, damals gerade unmittelbar nach dieser Katastrophe.
In Haiti hat ein schweres Erdbeben enorme Schäden angerichtet. Es muss mit einer sehr hohen Zahl von Toten und Verletzten gerechnet werden.
La situation est très grave. Beaucoup de maisons se sont effondrées. Beaucoup de gens courent. J'ai vu des blessés.
Die Zerstörung ist immens. Viele Gebäude sind einfach in sich zusammengebrochen.
Das ist wirklich das Unmöglichste, das Unglaublichste, was zu diesem Zeitpunkt hätte passieren können. Und das ist jetzt wirklich,
das ist
wirklich der Super-GAU.
On n'a pas une maison, on n'a rien du tout.
On n'a rien du tout, Super-GAU. Wir haben nichts mehr, sagt eine verzweifelte Frau aus Port-au-Prince, wo sie in die Hauptstadt gekommen sind, Rolf Maybach, zwei Tage nach dem grossen Beben. Was für Bilder sind Ihnen bis heute geblieben von dieser Stadt damals?
Die Wirklichkeit in Port-au-Prince hat alle meine Vorstellungskraft. Und ich habe schon einige Katastrophen erlebt in Haiti, gesprengt. Ich hätte nie so etwas erwartet. Die Leichen, die in den Strassen rumgelegen sind am ersten Tag, die Leichenberge auch in den Höfen oder Spitäler, das ist etwas, was man nie mehr vergisst und wo einem hin und wieder auch einholt. Es ist klar, wenn man dort ist, dann funktioniert man, dann arbeitet man, dann verschrickt man manchmal auch über sich selber. Am zweiten Tag ist mir das passiert, als ich so über Leichen reingekumpelt bin, weil ich einfach pressieren haben müssen. Und wir haben dort ein Notspital müssen aufstellen. Ich habe keine Zeit gehabt, mich um das zu kümmern. Und dann bin ich eigentlich verschrocken und dachte, bist du wirklich so abgehärtet? Aber es ist nicht das. Es ist nicht abgekehrt, es ist einfach, man arbeitet zielorientiert, man wird dann auch relativ ruhig, weil man einfach wirklich den Kopf muss frei behalten für die wichtigen Entscheidungen, die man dann muss treffen, oder?
Sie haben gesagt, man ist nicht wirklich abgehärtet, aber hat man dann wie so einen Schutzwall, wo man um sich herum macht, dass man das wie abspalten kann, dass man es gar nicht wahrnehmen muss?
Ich denke schon. Ich habe natürlich nachher, ich bin nach ein paar Tagen dann zurück ins Spital, wo ich die Arbeit fürs DEZA fertig hatte in Port-au-Prince selber. Und dort habe ich dann gesehen, dass das zum Teil auch den Patienten passiert. Also, ich vergesse das nie mehr. Das hat Hunderte von Patienten gehabt, überall von Verletzten, von Schwerverletzten, wo ich ins Spital gekommen bin. Und unsere haitianischen Ärzte haben das ja alles gemanagt. Am Anfang ich bin mit 6 Chirurgen eingereist, Amerikaner und andere Haitianer noch, wo dann die Haitianer abgelöst haben. Überall auf Matten, notdürftig. Und das ist, man würde denken, das war ein Lärm gewesen. Die Leute haben geschrien, das ist keineswegs so. Es war ruhiger gewesen in diesem Spital als normal. Und ich hatte zuerst gemeint, ich spinne, oder? Das war wie in einer Kirche gewesen. Die Leute sind alle eigentlich schon da gewesen, aber sie sind froh gewesen, dass sie angekommen sind und gewusst haben, dass ihnen jetzt geholfen wird, und darum sind sie eben auch ruhig gewesen. Das hat mich auch sprachlos gemacht, und ich denke, die haben auch irgendwie so ein Schild um sich herum gehabt und haben sich auch gegen ihre eigenen Schmerzen gewehrt. Wir haben ja dann nach kurzem auch Probleme gehabt mit Schmerzmitteln, und ja.
Ich habe von dieser Zeit, sind Sie nämlich auf unserem Sender, auf der S3, recht präsent gewesen. Und das mit den Schmerzmitteln, das haben Sie uns auch dann übermittelt gehabt. Ein paar Mal via Skype. Das ist ein Internettelefon, das ist recht eine schlechte Qualität. Sie haben dann da amigs uns mitteilt, wie die Situation dort ist. Und ich habe auch von diesen Beiträgen, von diesen Reporten von Ihnen, habe ich ein paar Töne rausgeschnitten. Und die hören wir uns schnell an, was Sie uns damals erzählt haben.
Also es ist ein Albtraum, es ist eine Weltuntergangssituation, es ist wirklich grauenhaft. Man kann das nicht beschreiben. Also im Moment haben wir keine Schmerzmittel mehr. Das ist ganz tragisch. Wir haben natürlich immer noch massiv Patienten, die grosse Schmerzen haben. Es wird sehr, sehr viele invalide Menschen geben in diesem Land nach dem Erdbeben. Und das ist etwas, was mich sehr, sehr traurig macht.
Das ist ein Jahr her, Rolf Maybach, fast. Sie hören sich jetzt da zum ersten Mal überhaupt, glaube ich, mit Abstand. Ist das ein anderer Rolf Maybach gewesen, damals, vor einem Jahr?
Ja, das ist jetzt schwierig zu beantworten. Also es ist vor allem jetzt für mich sehr, sehr eindrücklich gewesen. Ich habe jetzt das wirklich das allererste Mal gehört, mich selber, oder? Ich hatte nie Gelegenheit gehabt, um das zu hören. Und das ist klar, es bringt natürlich die Gefühle wieder zurück. Und auch ich staune jetzt auch, wie ruhig ich dort geredet habe, weil ich weiss genau, hinten dran hat es gerabbelt, und ich habe schnell Zeit gehabt, ich habe nichts können vorbereiten für das Interview, für alle die Interviews dort. Schnell sind die Telefone gekommen, ich habe schnell Antwort gegeben und bin wieder weitergegangen, irgendwie schauen, welche Verletzten jetzt unbedingt heute dran kommen müssen, damit man muss sich vorstellen, es sind ja zum Teil 2 Wochen haben gewisse Verletzte mit offenen Frakturen müssen warten. Wir haben Hunderte gehabt, und eine Operation geht 1-2 Stunden im Minimum, oder? Bis wir auch mit allen durchgekommen sind. Und wir müssen schauen, dass die keine Infektionen machen. Schmerzmittel haben wir ja dann zum Glück bekommen, vor allem auch dank den ganz tollen Spenden aus der Schweiz. Und das ist etwas, wo einem dann gewaltig motiviert hat. Also, wo ich gemerkt habe, wie die Solidarität kommt aus der Schweiz, also dann ist man wieder wach, oder? Dann kann man nicht pfusen, das ist klar, auch wenn man todmüde ist, oder?
Aber das sind also Ausnahmetage gewesen, Ausnahmewochen. Rückblickend nehme ich an, dass das etwas ist, was für Sie sehr eindrücklich war, auch im Nachhinein. Was war so das Schwierigste gewesen, wenn Sie jetzt zurückschauen auf die Tage, Wochen, gerade nach dem Erdbeben?
Eigentlich ist die ersten Wochen nach dem Erdbeben sind eigentlich für mich nicht schwierig gewesen, weil ich habe die meisten Entscheidungen sehr intuitiv gefällt. Sie sind zum Glück richtig gewesen, haben wir in den meisten Fällen. Ich habe sie nachher schon korrigiert natürlich, wo man hat müssen. Wir haben Katastrophenprotokoll gehabt von früheren Katastrophen her, also wir sind da nicht blauäugig in die Problematik, aber es ist natürlich, es hat einfach alles überstiegen, was wir vorhin schon haben. Und es ist eigentlich, die Schwierigkeit ist eigentlich erst nachher gekommen. Ich habe 3 Tage, wir haben das, eben, wie Sie gesagt haben, wir haben Skype gehabt. Das Telefon ist ja nicht gegangen in Haiti die ersten 2 Wochen. Und ich habe eigentlich 3 Tage, nachdem wir angekommen sind, habe ich etwa 80 Bewerbungen gehabt über Skype, über Internet, von Chirurgen, von Narkoseärzten, von Orthopäden vor allem, die uns haben wollen helfen. Und schwierig war eigentlich, dass nicht alle aufs Mal gekommen sind. Oder?
Also die Logistik.
Dass man die Logistik. Mhm. Also, und das ist eigentlich nachher habe ich gedacht, oh, jetzt ist es vorbei. Oder? Und dann sind eigentlich Probleme gekommen. Oder? Weil dann hat man den Bonus nicht mehr gehabt, dass man hat können alles aus der Intuition herausleiten. Dann sind die knallharten Dings wieder gekommen.
Die geschäftlichen Entscheidungen.
Genau, ja.
Und wenn
ja.
Sie sagen Intuition, sind denn das medizinische Entscheiden? Also tun wir das Bein amputieren oder nicht? Oder tun wir den Knochenbruch, ich weiss nicht, so oder so stabilisieren? Das waren ja massive Verletzungen, gewesen, die Menschen hatten nach so
einem. Das sind zum Teil schon solche, aber die habe ich zum Teil auch den Ärzten, also den Chirurgen können überlassen. Es waren mehr eigentlich Entscheidungen gewesen, wie setze ich wo die Kräfte, die wir überhaupt haben, ein, damit wir keinen Engpass bekommen. Die Narkose, die wir fast keine hatten, oder?
Um die Operation auch durchzuführen.
Ja. Damit wir nicht eines Morgens einfach nicht operieren können, weil wir irgendwie keine Narkosemittel mehr haben, weil wir keine Anästhesistin erschöpft ist und so weiter. Mhm. Oder? Das sind schon logistische. Ich habe vorwiegend logistisch gearbeitet in dieser Zeit. Auch medizinisch, vor allem auch Ultraschall, weil das immer wieder nötig war, aber wenig chirurgisch.
Sie haben mir erzählt im Vorgespräch, dass Sie in hektischen Situationen, wie Sie es jetzt auch angetönt haben, wenn es wirklich rebelt, werden Sie ganz, ganz ruhig. Und sogar ein Assistent, der Sie mal gefragt hat, ob Sie jetzt eingeschlafen wären, weil Sie so ruhig geworden sind. Sie haben das Herz von einer Gazelle, also ein sensibles Herz, und aber die Haut von einem Nilpferd. Also ganz eine ruhige Mauer eigentlich rundherum. Sie haben das vorne schon angetönt, dass es innen dran ist, es dann nicht wirklich ruhig, oder? Habe ich das falsch verstanden?
Nein, das ist sich so. Also Sie haben jetzt das Bild gebraucht, wo man eigentlich vom Albert Schweitzer gesagt hat. Und das ist natürlich ein bisschen zu viel für mich. Aber es ist schon so. Also ich spüre das auch so. Also das Herz ist natürlich immer, wo sehr, sehr rasch schlägt.
Aber das ist innen, sind Sie nicht cool?
Nein, überhaupt nicht. Aber gegen aussen wirklich offenbar sehr ruhig. Und ich probiere, einen kühlen Kopf zu behalten. Ich hatte das auch früher bei Notfallsituationen in der Schweiz so gehabt. Und ich weiss nicht, das ist irgendein Mechanismus, der sich bei mir einstellt und der sehr viel hilft.
Oder? Was passiert denn innen, wenn Sie jetzt, also man hat ja das, hat auch einen Film gegeben, der im Schweizer Fernsehen gezeigt worden ist, wo sehr beeindruckend ist, wo von dieser Szenerie dort nach dem Erdbeben, da ist ein junges Mädchen, oder ich weiss nicht mehr, was es ist, ein junger Bub mit einer gigantischen Wunde, Fleischverletzung, wo, ich weiss nicht, der Knochen rauskommt. Also etwas, wo einem wirklich gerade schuddert und weht, und sie stehen dort daneben, ganz ruhig. Was ist denn innen? Was denken Sie denn in dem Moment?
Es gibt dann so viel, das war ja eine schwierige Situation mit dieser Hand, oder? Und ich wollte nicht, dass man die Hand muss amputieren und einfach alles machen. Wir haben dann auch einen Handspezialist bekommen von Atlanta, zum Glück, oder? Und haben die Hand wirklich können retten. Und der braucht die Hand, der Bub. Das ist klar, und da bin ich eigentlich so glücklich gewesen, dass wir das gebracht haben. Aber da haben wir einfach alle Register müssen ziehen, oder? Überall, wo sind jetzt die Probleme, wie bringen wir das sogenannte Compartment-Syndrom, also dass die Schwellung vom Arm, wo dann Blutzirkulation abklemmt, wie bringt man das an, dass das eben nicht zu einer Amputation kommt?
Was ist geblieben von dem Albtraum jetzt bei Ihnen?
Ja, eigentlich eine tiefe Bescheidenheit, oder? Weil man sieht, man kommt ja dann auch an Grenzen, auch eine tiefe Dankbarkeit, oder? Über das Privileg, dass man etwas hat können bewegen, dass man ein paar Steuern hat können umreissen und vielleicht die richtigen Entscheidungen manchmal gefällt hat und so doch, ja, etwas hat können beitragen zur Linderung von der ganzen Katastrophe. Das gibt schon eine sehr tiefe Befriedigung, aber eben auch gleichzeitig auch eine sehr grosse Bescheidenheit.
In Bezug auf die Grösse von so einem Unglück, oder wie meinen Sie die Bescheidenheit?
Ja, es ist noch schwierig zu erklären, oder? Man hat dann eigentlich, man sieht ja auch, wie viele Leute dann auch einem kommen, mit einem kommen zusammenarbeiten, einem kommen helfen und wie viele die können. Auch die Haitianer, oder? Ich bin auch beeindruckt über die Arbeit von meinen haitianischen Ärzten und Krankenschwestern und Technikern. Und das ist die Dankbarkeit. Dann kommt man sich wirklich ganz klein vor, oder? Und das ist auch etwas Schönes, oder? Wenn man irgendwie ein Teil vom Ganzen wird, dann auch, oder? Wo wirklich, ja, es ist halt das Gefühl, das man schwierig kann beschreiben, oder? Aber, ja.
Aber ich glaube, es ist so nah dran jetzt, dass ein Teil von einem grossen Ganzen, auch mit einem Rückhalt natürlich von der Schweizer Bevölkerung, von den Leuten, die das Geld auch sprechen und geben, Franken und Rappen, damit das läuft, damit das am Laufen bleibt. Etwas, was daraus entstanden ist, wenn ich das richtig verstanden habe, ist die Prothesenwerkstatt. Es hat nämlich aber tausende Verletzungen, die müssen Arm, Bein, Füße, Hände amputieren. Nach so einem Erdbeben sind das die häufigsten Verletzungen offenbar. Und sie haben dort aus dem Boden gestampft, natürlich auch mit Hilfe, eine Prothesenwerkstatt, wo eine von denen ist, die am meisten Prothesen überhaupt jetzt herstellt, 40 pro Woche. Und was ich da hübsch finde, es hängt offenbar dort auch einer von diesen Sprüchen in dieser Prothesenwerkstatt. Lächle jedes Mal, wenn du gestresst bist. Und sie sagen auch, das habe ich mehrfach gelesen, dass die Prothesenwerkstatt der positivste Ort ist in ganz Haiti. Das ist jetzt für mich ein bisschen schwierig zum Nachvollziehen, weil ich stelle mir einfach das auch als sehr elend vor, wenn da Kinder mit Bein ab oder Hand ab dort müssen Prothesen anprobieren.
Aber das ist wirklich so. Und wenn Sie dort schauen, wie das aussieht dort, würden Sie das auch so empfinden, da bin ich überzeugt.
Wie ist es denn?
Das war immer ein Traum, eine kleine Prothesenwerkstatt an diesem Spital zu machen. Ich habe seit vielen Jahren ein Mädchen betreut, das ich vor 11 Jahren als zweimonatiger Säugling behandelt haben. Man hätte beide Beine müssen amputieren. Das war eine grauenhafte Situation. Die Mutter war 17-jährig, alleinstehend. Und ich habe das Mädchen dann das erste Mal wieder gesehen, was 80 war, mit einer Infektion. Und man hat dann Prothesen können machen in der Schweiz. Ich habe ein Modell gemacht dort. Mass hat das Zeug mitgenommen in die Schweiz. Wir haben es hier gemacht. Und dann sind mir die Augen aufgegangen. Ich habe gesehen, wie viel amputierte Menschen sonst schon gibt in Haiti, die keine Möglichkeit haben für so Prothesen. Und nach dem Erdbeben, sie haben voran das eingespielt, das Skype, und ich sage, es wird sehr viel Invalide geben. Das war in den allerersten Tagen. Leider ist das wahr geworden. Und wir haben sicher über 6'000 amputierte Menschen mehr gehabt. Und dann haben wir das Glück gehabt, dass eine grosse Prothesenfirma von den USA und nachher der Balgrisch dann von Zürich, die orthopädische Universitätsklinik Balgrisch, uns zu Hilfe gekommen sind und dann mit denen zusammen wir die Prothese, also das bin nicht ich gewesen, das ist dann
der Aber ganze, Sie haben es auf beide gestellt.
Ich hatte die Idee gehabt, dass wir nachher die Prothesenfabrik haben können machen.
Und wieso ist das der positivste Ort von ganz Haiti?
Ich erzähle jetzt Ihnen eine ganz kurze Geschichte. Das ist die Geschichte von der Mita. Die unsere Mitteilungsblätter bekommen, kennen die jetzt schon. Mita ist eine junge, 29-jährige Frau. Sie hat 4 Kinder. Und ihr Haus ist zusammengefallen und sie war begraben gewesen während mehreren Tagen unter dem Haus. Man hat sie dann endlich können befreien. Und man hat aber beide Beine müssen amputieren, weil die sind zerquetscht gewesen. Und ihre Kinder sind irgendwie verschwunden gewesen. Der Mann hat sie verloren, weil er das nicht hat können ertragen, das Bild von dieser Frau. Sie ist dann zu uns gekommen und hat von Anfang an so einen Charme ausgestrahlt. Und das ist sie mit dem Spruch, sie hat uns den Spruch gebracht. Und hat eigentlich andere Patienten, andere Amputierte aufgemuntert, ihr habt ja überlebt, ihr müsst doch nicht so tun und ihr kommt jetzt bei über und ihr könnt wieder laufen. Und ich hätte die Frau, sie hat uns jeden Tag umarmt, ich könnte jetzt noch jeden Tag umarmen. Die hat uns so viel gebracht, oder? Und das ist der Grund, warum ich eigentlich die Prothese, ich habe die nicht geschafft, ich bin nicht Prothesentechniker, ich bin einfach jeden Tag vorbei, schauen, wie es läuft, oder? Und ich habe auch gesehen, wie die Prothesentechniker, das sind so tolle Leute. Also ich habe immer gemeint, Krankenschwestern und vielleicht einzelne Töchter sind also so, haben so viel Empathie für Patienten. Aber ich habe gehört, das sind eigentlich die Prothesentechniker, die so nah an diesen Menschen sind. Und dann eben auch die Menschen, die Amputierten, die aus dieser Prothesenwerkstatt eben wirklich der positivste Ort. Das ist etwas Verrücktes. Also ich bin nie ohne Tränen aus dieser Werkstatt rausgegangen.
Also oder? Tränen, also, weil sie so
über die Menschen. Wo, klar hat man auch immer wieder einzelne Schicksale. Ich könnte jetzt eine Stunde lang erzählen. Auch die Geschichten von jungen Leuten, die die Beine verloren haben, die nachher probiert haben, weiter zu studieren oder weiter zu arbeiten. Wir haben dann zum Teil auch mit den Hilfsgeldern, die wir bekommen haben, haben wir denen können helfen, damit eine Frau, die sich das Studium selber verdient hat, ein Waisenkind war. Und nachher hat sie einfach das ja nicht mehr können mit dem künstlichen Bein. Und der tun wir jetzt das Studium weiterfinanzieren. Oder? Das sind dann auch so Hilfsgelder, die wir so haben können einsetzen können.
Ein Haufen Schicksal, die Ihnen ganz offensichtlich nähergehen und die Sie, glaube ich, auch nicht vergessen, jede einzelne Geschichte kennen.
Die rufen wir auch zum Teil noch. Da schicken wir ein E-Mail und erzählen, wie es geht. Oder wenn sie Probleme haben mit den Prothesen. Und dann kann man sich ein bisschen beraten. Ich kann sagen, du weisst, in zwei Wochen kommt wieder ein Schweizer Orthopädietechniker haben. Und weil sie wollen immer... Ja, die Schweizer machen ein bisschen qualitativ bessere Prothesen
die als
die Amerikaner. Aber das ist, da wollen wir jetzt nicht rein.
Da gehen wir jetzt nicht ins Detail. Genau. Prothesenkonkurrenz lassen wir jetzt mal noch raus. Sie sind ein Mensch, Herr Maybach, der anderen hilft in der Not. Und das machen Sie schon seit vielen Jahren als Arzt, als Kinderarzt, jetzt dort, wo Sie arbeiten, in Haiti. Und ich weiss aber, dass das Wort helfen, dass Sie das gar nicht gern haben, dass Sie sehr allergisch sind auf das Wort helfen und das ist interessant und ich würde gerne wissen, warum genau, aber zuerst spielen wir jetzt einen nächsten Musikwunsch, machen wir eine kleine Pause. Es ist ein klassisches Stück, das mal, Händel aus der Oper Giulio Cesare. Man hört den Chor und Schlussduett. Warum genau der Ausschnitt, Herr Maybach?
Freude und Lust sollen wieder in unsere Herzen einkehren. Das ist der Text vom Chor. Klassische und vor allem auch alte Musik ist für uns beide, meine Frau und mich, immer sehr wichtig gewesen am Feierabend. Es ist eigentlich auch die Oper, das ist der einzige Luxus, den wir vermisst haben in Haiti, wirklich der allereinzige. Und das hat einfach dazu gehört. Das hat da eigentlich unsere Sinn wieder gesammelt. Der zweite Teil ist das Duett von der Cleopatra und vom Cäsar. Und in dem Duett heisst es, alles Leiden ist vorbei und wir sind erfüllt von Liebe, Sehnsucht und Vertrauen. Es ist eigentlich ein Liebeslied und das widme ich auch meiner Frau, weil ohne sie wäre alle die Arbeit in Haiti überhaupt nicht möglich gewesen.
Und über ihre Frau reden wir nachher gerade, jetzt aber zuerst Musik.
Oh,
Schlussduett aus der Oper Giulio Cesare ist das von Georg Friedrich Händel. Ein Liebeslied gewünscht vom heutigen Fokusgast. Das ist der Rolf Maybach, Arzt in Haiti. Herr Maybach, Sie haben das Lied Ihrer Frau gewidmet, haben Sie vorhin noch gesagt. Wir haben gesagt, wir reden über die Frau jetzt. Das ist nämlich sehr interessant, weil Sie sind ungewöhnlich eng zusammen, Sie und Ihre Frau. Sie verbringen möglichst jede Minute miteinander. Ich tue es jetzt ein bisschen zuspitzen extra. Sie arbeiten zusammen. Ihre Frau war Leiterin gewesen, auch bis vor kurzem vom Labor im Albert-Schweizer-Spital. Sie Leiter medizinischer. Sie sind eigentlich immer zusammen und so etwas könnten viele nicht. Was ist denn Ihr Geheimnis?
Ja, man muss eigentlich eine gute Streitkultur haben, das ist es, oder? Es ist, also wir sind so eng, sind wir auch wieder nicht zusammen.
Ist ein bisschen übertrieben gewesen.
Unser Arbeitsort ist unterschiedlich. Aber es ist natürlich, in 3 Minuten ist Raffaella in meinem Büro und umgekehrt bin ich in ihrem Labor. Und wir haben natürlich täglich mehrfach zu tun. Und am Abend eigentlich auch, also eben Musik einerseits. Und interessanterweise haben sie das Gründer-Ehepaar vom Spital haben so auch immer selber musiziert. Wir haben es da, wir hören den. Aber ich denke, es ist natürlich schon speziell. Also meine Frau ist auch meine grösste Kritikerin, oder? Das muss man auch vertragen. Und darum sage ich, man muss eine offene Streitkultur haben. Das tönt manchmal dann schon auch so. Und das ist auch wichtig. Und dann kann man sich, kann man zusammen so lang, zusammen sehr eng zusammen arbeiten. Aber ich hatte auch die ungeheure Belastung, schon nach der ersten Katastrophe vor 2,5 Jahren, die Unwetter damals, die 4 Wirbelstürme mit den Überschwemmungen, wir sind ja isoliert gewesen während Monaten von der Hauptstadt, wir haben keine Diesel mehr gehabt für unsere Motoren, also wir haben Angst gehabt, der Strom fällt zusammen und dann hatten wir ein Spital nicht mehr, keine Lebensmittel mehr gehabt und immer noch mehr Verletzte und Kranke sind aus dem Gebiet, wo die Überschwemmungen am schlimmsten gsi sind, aus Gonaiv. Schon dort und nachher natürlich nach dem Erdbeben hätte ich das nie alleine können.
Ohne Frau?
Nein.
Warum nicht? Was
ja, ich denke, das ist ein gegenseitiges, man diskutiert ja dann auch. Und dann nachher, man sieht sich ja nicht von hinten oder den Rücken oder auch die Fehler manchmal, die man macht, oder? Die Entscheid. Wir haben dann müssen restrukturieren. Das Spital ist aus allen Nöten Platz vor ein paar Jahren. Und man musste Stellen abbauen. Das ist ja außerordentlich schwierig in einem Drittweltland, dass man das auch mit Respekt macht, oder? Und ich glaube, da hat es auch immer sehr heikle Situationen gegeben, auch von der ganzen Sicherheit her, oder? Und da habe ich den Rückhalt von den Haitianern natürlich gebraucht, aber den habe ich auch gehabt. Das war ja schöner am Ganzen, was einem getragen hat, aber natürlich auch der Rückhalt von meiner Frau, die mich auch auf solche Gefahrensituationen aufmerksam gemacht hat.
Also welche Gefahrensituationen meinen Sie jetzt von dem Spital, wo Sie haben müssen Leute
entlassen? Ja, es ist ja, ich habe ja die Aufgabe müssen übernehmen nach einem Aufstand, oder? Mein Vorgänger hat leider müssen gehen.
Ziemlich
das
rabiat.
Ist ziemlich eine chaotische Situation gewesen. Und ich habe mir dann auch, ja, Zeit ausbedungen, um wirklich überlegen, ob ich das wirklich machen will. Und habe mich dann selber können überzeugen, dass ich das eigentlich gern mache. Und das ist auch wichtig gewesen, zum,
Und Ihre Frau ist in all dem Freundin, Beraterin, Partnerin.
Und Kritikerin.
Ja. Also ohne sie wäre es nicht gegangen.
Ich denke schon nicht. Ich habe das einmal, meine Frau war einmal krank gewesen zwischendurch. Und dann bin ich alleine gewesen, ganz am Schluss von dieser Zeit. Und dann habe ich dann schon den Unterschied gemerkt. Also es hat schon gefällt. Es ist dann schon gegangen, weil ich natürlich unterdessen auch mehr Routine gehabt, oder? In der ganzen Führung vom Spital. Aber es ist schon anders gewesen. Es ist schon schwieriger gewesen.
Was hat denn gefehlt?
Ja, eben, meine Frau hat
gefällt.
Ja,
das ist schon klar.
Aber...
ganz einfach. Das ist schon klar.
Einfach der Rat und auch wirklich einem auch auf, vielleicht auch auf falsche Entscheidungen aufmerksam machen oder auch einmal mal bestätigen. Mhm. Man braucht dann auch Bestätigung. Ich habe genug Bestätigung über. Das habe ich eigentlich nicht gebraucht von meiner Frau. Das habe ich von den Haitianern bekommen, Bestätigung.
Also, einfach eine enge, vertraute Beziehungsperson.
Ja, das schon. Mhm. Ja.
Es gibt ja in den Tageszeitungen also Online-Ausgaben oder Online-Ausgaben von den Tageszeitungen, müssen wir glaube korrekt sagen. Und dort gibt es nämlich zu den Artikeln, könnten die Leserinnen Kommentare schreiben. Das haben Sie sicher auch schon gesehen, Herr Maybach. Und es gibt einen Artikel, der am 6. November rausgekommen ist in einer Online-Ausgabe. Und dort schreibt ein Herr H. Iseli, der Mann, also er schreibt über sie, der Mann weiss, wozu er lebt. Hat der Herr Iseli recht?
Wahrscheinlich nicht ganz. Weil, wenn man ja alles wüsste, wäre es ja gar nicht mehr spannend. Und eine von meinen grossen Motivationen ist ja auch, dass ich habe gerne schwierige Situationen wahrscheinlich. Also ich habe das eigentlich mit der Zeit gemerkt, dass ich suche das nicht, auf keinen Fall.
Aber es kommt
das ist klar, aber es kommt irgendwie automatisch, geht man immer wieder rein, so Situationen. Und ich kann dann irgendetwas mobilisieren in mir innen, oder? Wo dann irgendwie nachher auch meistens verhebt, oder? Und das macht natürlich nachträglich dann Freude, oder? Das ist klar. Nicht während dem man drinnen ist, aber nachher schon, wenn es vorbei ist. Und das gibt einem schon eben die Befriedigung, die man halt vielleicht auch braucht, um wieder weitermachen. Und das ist ja auch das Problem vielleicht vom Helfen. Sie haben vorhin gesagt, ich habe das nicht gern. Es hat halt wirklich einen negativen Beigeschmack. Oder?
Wieso denn?
Es ist so das Bild vom «Ich bin der barmherzige Samariter und du bist der arme Wurm und dem helfen wir jetzt», oder? Es ist so, einer ist oben und der andere ist der unten, der Hilfe braucht. Und das ist eigentlich das ist ein trauriges Bild, oder? Das langt auch nicht. Man sieht immer wieder Leute, die aus dieser Einstellung gehen helfen. Die kommen das sogenannte Helfersyndrom. Mhm. Also nach 2 Wochen sind die leer, oder? Weil es einfach immer geht und geht und geht und geht. Und nachher muss man sie eigentlich heimtransportieren. Und wenn man, ich denke, was man wirklich, was vielleicht eine Entwicklungszusammenarbeit ist, die verhebt, ist eben Zusammenarbeit. Und es ist die Faszination, zusammen zu arbeiten, etwas zusammen zu erwirken, mit Leuten, die vielleicht ganz anders ticken, oder? Mit Leuten, die ganz eine andere Kultur haben, die ganz andere Fragen stellen, die ganz anders funktionieren. Und, eben in einer anderen Kultur leben und dann zusammen mit diesen Menschen etwas zu bewegen. Und das ist es. Und das ist das, was man über Jahre machen kann. Oder? Da kommt immer wieder etwas zurück.
Aber was kommt denn genau zurück? Also, Sie haben jetzt das beschrieben, so ein bisschen analytisch, aber was genau gibt Ihnen denn die Arbeit, die ja sehr entbehrungsreich ist? Also, wenn man einfach die Umstände anschaut. Helfen lenkt alleine nicht.
Nein,
das gibt Ihnen nicht genug.
Das langt nicht.
Was ist es denn?
Wenn Sie einfach helfen, dann sind Sie einfach nachher eine gewisse Zeit, beim einen ist das nach 2 Wochen, beim anderen geht es vielleicht ein bisschen länger, sind sie leer.
Aber bei Ihnen, was kommen Sie denn?
Was kommt zurück?
Was kommt bei Ihnen zurück?
Da müssen wir jetzt stundenlang
drüber reden.
Aber ein paar Beispiele. Also, wenn jetzt ein Kind schwer krank ist und alle sagen, du, das bringst nicht durch. Und am anderen Morgen, irgendwie hat man es dann doch richtig gemacht und dann lachen sie einem an und umarmen einem vielleicht sogar. Und wenn es ein grösseres Kind ist, alleine schon das langt. Aber es ist auch noch mehr. Es ist das Bewusstsein zu sein, ein Teil von einem eben transkulturellen Ganzen zu sein. Oder? Wenn das Spital, wir haben so eine tolle Atmosphäre gehabt. Ich bin der letzte Schweizer Arzt. Meine Nachfolgerin ist jetzt auch die einzige Schweizer Ärztin. Ausser gerade die Notfallequipe, wo wir immer wieder einfliegen für ein paar Wochen. Aber Langzeit sind wir die einzigen. Und das Team von jungen haitianischen Töchtern zu sehen und Schwestern, wie sich die entwickeln, das gibt einem so eine gewaltige Befriedigung. Und da ist man einfach ein Teil von denen. Und das ist etwas Fantastisches, das ist etwas Faszinierendes, oder?
Also das ist so das Rädchen mit Sie in einem Ganzen, ja, wo Sie vorhin schon angetönt haben. Jetzt sind Sie ja auch, obwohl Sie die Leitung abgegeben haben, die medizinische Leitung werden Sie wieder runtergehen. Auch Ihre Frau wird runtergehen, bald im Januar, unten auch weiterarbeiten, einfach nicht in der Leitung von dem Spital. Wenn Sie jetzt das anschauen, Haiti, Schweiz, wo ist Ihre Heimat?
Ja, die Heimat ist nicht gebunden an einen Ort. Die Heimat ist für mich gebunden an Menschen. Oder? Das sind die lieben Menschen, die ich hier in der Schweiz habe. Und wenn ich auch Haiti habe, dann habe ich mindestens zwei Heimaten, oder? Es gibt wahrscheinlich noch mehr, weil ich habe ja einen Haufen Leute kennengelernt, die von der ganzen Welt, die in unser Spital sind gegangen, für kurze Zeit arbeiten. Und die geben mir auch ein Stück Heimat. Also, die Heimat ist nicht ein Ort, ist nicht geografisch.
Die ist menschengebunden.
Genau,
in dem Fall.
So ist
sie
es.
Sie haben ja auch noch vier Kinder. Die,
ja,
ist auch, die Familie spielt auch mit
die
der Rolle.
Die waren natürlich auch schon in Haiti gewesen. Ja. Mehrmals, oder?
Haben Sie Heimweh jetzt, wo Sie hier in der Schweiz sind? Sie wohnen in Ilanz seit 30 Jahren schon. Also, wenn Sie in der Schweiz sind, sind Sie dort. Haben Sie jetzt Heimweh nach Haiti?
Ich habe immer Heimweh. Wenn ich in Haiti bin, habe ich Heimweh nach der Surselva. Und wenn ich da bin, habe ich Heimweh nach Haiti. Oder? Das ist immer unterschiedlich stark. Jetzt ist Heimweh nach Haiti sehr stark. Oder? Aber es geht jetzt auch nicht mehr lang, bis wir wieder in Haiti sind. Und, dann, und das ist klar, die Arbeit ist nach wie vor, wir haben die Bündner Partnerschaft, wir müssen die Finanzen auftreiben.
Für das ist die der ganze Verein, Kinder, muss man noch schnell sagen, Verein,
für die ganze
Geld.
Kinderklinik, das ist die grösste Klinik vom Spital, die läuft nur mit Schweizer Finanzen, auch zum Teil mit Finanzen von der DEZA oder von der Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit, wo wir sehr froh sind, dass wir einen guten Kontakt haben. Stiftungen, die uns helfen und ein Haufen private Menschen. Und ich bin auch im Verwaltungsrat vom Spital, also ich muss schon wegen dem und
aber Sie sind ja
häufig
da
in Haiti sein.
Und aber auch häufig in der Schweiz, ja, zum schlicht das Geld,
ja,
eintreiben.
Ja.
Wir kommen zum Schluss leider. Sie haben gesagt, Sie freuen sich sehr aufs Zurückgehen zusammen mit Ihrer Frau. Wir wünschen Ihnen und natürlich auch Ihrer Frau ein ganz gutes Heimkommen. Dort heimkommen, von da heimkommen und vor allem viel Erfolg auch in dem Albert-Schweitzer-Spital weiterhin. Sie haben noch einen letzten Musikwunsch mitgebracht und zwar ist das ein afrikanischer Sänger, Yusundur. Sie haben vorhin gesagt, Afrika ist auch ganz ein wichtiger Teil von Ihrem Leben.
Eigentlich hat alles in Afrika angefangen. Ich hatte die Gelegenheit, als 19-Jähriger einen Studentenaustausch mitzumachen, den wir selber organisiert haben. Und der Yusundur verkörpert eigentlich die Zeit. Es ist das Lied Bamba, wo auch Kontakt hat mit der Karibik, mit dem Bob Marley. Und es ist für mich das Afrika, wo auch in Haiti immer eine Rolle spielt. Bamba, das ist die Seele von Afrika, wo immer präsent ist in allen schwierigen Lagen und wo mir auch viel geholfen hat.
In dem Sinn, ganz herzlichen Dank, Rolf Maybach, dass Sie bei uns waren. Das war der Fokus hier auf DRS3. Abladen oder nachhören, dann kann man das Gespräch wie immer auf www.drs3.ch. Euch daheim allen einen schönen Abend weiterhin. Am Mikrofon verabschiedet sich Sabine Lüthi.
Jahle baya, tefoniko bamba, muniko mbap, muniko yani wondoto nsoborom, tedoto nsoborom, te wakti giliga, sojul waktui, dingato nsoborom, te bojile sun birgal dingan yuton, bamba sani derbege. To Bapaja,
do you hear me, Father Bamba? You say, hey, Father Bamba. Do you hear me, Father Bamba? You say, hey, Father Bamba.
We didn't know who you'd become until the world was spread. Now the story can be shouted out loud. Your faith, your sorrow, in your journey, a tale between God and a man. Your prayers, our prayers, oh no, they will not be ignored.
Do you hear me, Father Bamba? Say, hear you, Father Bamba. Thank you.
Rachmanu. Bis auf eine Bambe, wie Annen, hat die Muss in Madinen. Jodal, ja, ich bin in der Mut. Every day, every night, every moment,
they are singing.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs3.ch.